Ihr Lieben, ich möchte zu Anfang dieses Gottesdienstes ein persönliches Wort sagen. Als ich vor etwa 60 Jahren berufen wurde in die Arbeit unseres Bundes, in die Jugendarbeit, da gab es in Hamburg eine weise Frau. Sie war etwas älter als ich und sie hat uns dann geraten, Carola Geiger hieß sie, wenn ihr in eine Situation kommt, in der ihr also nicht ganz vertraut seid, da erzählt doch erst einmal etwas Persönliches. Und die meisten von euch wissen, dass ich in diesem Jahr in einer besonderen Situation hier lebe. Wir sind seit 6 Jahren hier und fühlen uns sehr wohl. Aber wir haben doch ein Jahr hinter uns, meine Frau und ich, das ungewöhnlich war. Und dass ich jetzt noch mal predigen soll, die allerletzte, oder wie die allerletzte, ja, das kommt daher, dass unser Prediger abgegangen ist, bevor er die Stafette übergeben konnte an den nächsten Pastor. Der kommt erst in 4 Wochen. Verzeihung. Und so sind einige von uns aufgerufen zu predigen. Und nehmt das Wort, das ich dann sagen möchte, von Gott und durch seinen Heiligen Geist an. Es ist mir ein Herzenswort gewesen über viele Jahre und hat mich im Glauben und im Denken aufgebaut und getröstet. Der Text ist hier angegeben, wir lesen ihn gleich zusammen. Also, liebe Gäste, nehmt Vorlieb. Ihr habt neben euch ganz liebe Leute sitzen und die Gemeinschaft ist ja nach Apostelgeschichte ein wesentlicher Teil des Gottesdienstes und der Versammlung. Jetzt schlagen wir auf das Liederbuch und zwar ganz hinten unter der Nummer 574. 574, da steht der Text aus dem Kolosserbrief. Wenn ihr kein Liederbuch da habt, auch in den Zimmern, dann könnt ihr auch eine Luther-Übersetzung des Kolosserbriefes aufschlagen und das ist genau der Text, den wir jetzt lesen werden, im Wechsel miteinander. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Amen. Vielleicht behaltet ihr das Buch noch offen, dass wir den Text noch mal angucken können. Wir haben zu Weihnachten gehört von Bruder Jeschenjak von dem Kind. Von dem Kind, das geboren wurde in sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen. Und wir waren wieder einmal erstaunt über die Selbsterniedrigung Gottes. Ich möchte heute versuchen, von Paulus her die Frage ein wenig zu beantworten, wer war dieses Kind und woher kam er? Und das steht in diesem Predigttext. Paulus schrieb einen Brief an eine sehr junge Gemeinde, die Gemeinde von Kolossae, also in der Westtürkei heute, war vielleicht 2 oder 3 Jahre alt. Paulus hat sie selbst gar nicht gekannt. Er ist in Ephesus gewesen mit dramatischem Erfolg und dramatischer Gegnerschaft. Und dann haben einige der Jungbekehrten die Wege gemacht in die Täler hinein, zu den Dörfern und Städten. Kolossae war eine relativ kleine Stadt, um das Evangelium, das sie gehört haben, weiterzubringen. Und es ist eine Situation gewesen damals in der Türkei, die vielleicht auch unserer Mischreligion ähnlich ist. Es gab in der ganzen Türkei, in dem ganzen Römischen Reich damals, überall allerlei Religionen. Sie kamen von Ägypten, sie kamen von Persien, sie kamen von Griechenland, von der Götterlehre Griechenlands. Jedenfalls bestand eine Unsicherheit, die Paulus auch beschreibt, als er nach Athen kommt, in die griechische Hauptstadt. Erstaunt darüber, wie viele Altäre dort sind, wie viele Religionen sich dort ausbreiten. Und auf einem Altar war ja die Beschreibung dem unbekannten Gott. Und daran knüpft er in seiner Predigt an in Griechenland und sagt, Gott hat die Zeit eurer Unwissenheit mit den vielen Religionen. Ihr habt immer wieder gefragt, was ist denn nun richtig, was ist denn nun wahr? Gott hat diese Zeit übersehen. Und ihr sollt sie auch hinter euch lassen. Denn jetzt ist durch Christus die Erfüllung aller Religionen gekommen, aller Sehnsüchte, aller offenen Fragen. Und das war auch die Situation in Kolosse. Und nun sagt er, wer dieser Jesus ist. Detlef, könntest du die erste Folie oben, nur die ersten beiden Begriffe. Könnt ihr das sehen? Hoffentlich auch in den Zimmern. Da steht Gott und Sohn Gottes. Ich habe beim Nachdenken über diesen Begriff Gott, den ja viele Religionen hatten und mehrfach im Plural, in der Mehrzahl hatten, eine Anregung gefunden, die ich bis jetzt nicht kannte. Es gab in Spanien ungefähr um 1000, als die Moslems von Afrika aus Südspanien erobert hatten, aber sehr tolerant waren, auch Juden und Christen gegenüber, eine Diskussion über die Frage, woher kommt der Kosmos? Wir sind da noch nicht, aber woher kommt dieses fantastische Weltall? Damals gab es keinen Lichtsmog, also keine Großstädte, die nachts da Licht ausstrahlten. Man konnte die Sterne sehen. Und ich habe bei Werner Gitt, den ich nochmal zitieren werde nachher, Werner Gitt gelesen, dass man auf den beiden Halbkugeln der Erde mit bloßem Auge etwa 6000 Sterne sehen kann. Mit bloßem Auge. Ich weiß nicht, wie viele ihr gezählt habt. Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Kennt ihr das noch? Gott, der Herr hat sie gezählt. 6000 kann man sehen. Manchmal, wenn wir hier gutes Nachtlicht haben, dann sitze ich auf der Loggia unserer Wohnung hier und gucke mir die Sterne an. Und ich freue mich, wenn es dunkler wird und dunkler wird und ich sehe immer mehr Sterne. Ich habe keine 3000 gezählt auf dieser Hemisphäre. Aber es sind doch sehr viele und mit jeder Viertelstunde kommen mehr heraus. Fantastisch, fantastisch. Also mein Papa hat mir Staunen beigebracht und das werde ich und will ich auch nicht verlernen. Diese Gruppe von Intellektuellen in Spanien damals, die kam an eine Grenze und dann hat einer vorgeschlagen, der Kosmos ist unerschaffen. Der Kosmos, das Universum ist unerschaffen. Es ist, hat keine Quelle, keine Wurzel irgendwo anders. Natürlich werden wir alle hier protestieren und sagen, so nicht. Aber wir können einen Schritt weiter gehen und sagen, Gott ist unerschaffen. Der Einzige. Gott ist nie geschaffen. Gott ist ewig. Ich weiß, dass Leute, die hier sitzen, ob sie naturwissenschaftlich denken oder biblisch denken oder konservativ, alle an Grenzen kommen. Ob wir vom Urknall ausgehen oder ob wir von dem biblischen Schöpfungsbericht ausgehen, wir kommen an Grenzen und irgendwo kommen wir nicht weiter. Und da sagt Paulus nun mit Bestimmtheit den Kolossern, nicht eure Götter, die ihr hier reichlich habt und anbetet, nicht der Kosmos sind unerschaffen, sondern der Gott und der Vater Jesu Christi. Er ist unerschaffen. Ich hoffe, dass ihr damit einverstanden seid. Der zweite Schritt war Sohn Gottes. Ich habe versucht, mir auch psychologisch vorzustellen, wie es Gott denn ging, dem ewigen Gott. Habt ihr mal darüber nachgedacht? Er war ewig, alleine. Und er hatte von Ewigkeit natürlich den Wunsch, ein Gegenüber zu haben, wie wir alle Menschen, ein Du zu haben, einen Gesprächspartner, und hat sich aus seiner göttlichen Vollmacht, aus seinem Geist, den er alleine als Gott hatte, einen Sohn geschaffen. Und dieser Sohn war wie sein Vater, der ewige Gott, einzigartig. Ich habe ihm eine Disposition gemacht über die Einzigartigkeit Jesu Christi, über seine Herkunft, über seine Vollmacht, über seinen Auftrag, über seine Erfolge oder Misserfolge und so weiter. Darüber kann man nachdenken. Das ist heute nicht unser Thema. Aber der Sohn war einzigartig in seinem Wesen, in seiner Vollmacht und in seinem Auftrag. Gott hat den Sohn nicht nur geschaffen, und das ist jetzt alles Denken, das wir haben können. Ich predige jetzt keine Dogmatik, sondern ich predige jetzt eine Möglichkeit von diesem Text hier und auch von dem Hebräertext, der vorher da stand. Gott hat den Sohn geschaffen mit einem Auftrag. Wir sehen hier, wenn auch ein bisschen schwierig, dass unter Gott Sohn eine doppelte Linie ist. Ich wollte damit andeuten, dass dieser Bereich der unsichtbaren Welt wirklich nicht zugänglich ist für uns. Weder für unseren Verstand, noch für unseren Glauben. Das, was wir von Gott und Gottes Sohn in der Ewigkeit wissen können, muss offenbart werden, muss von oben kommen. Es kann nicht von uns kommen. Wenn es von uns kommt, ist es immer ausgedacht. Wir sagen manchmal Spekulation, eine Teilerkenntnis. Aber was von oben kommt, von Gott, das ist Offenbarung. Und da müssen wir lernen, das zu unterscheiden. Ich lese noch einmal den Vers 16 aus dem Kolosserbrief. In ihm, in Christus, heißt es dort, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Das ist eine ganz unglaubliche Aussage. Alles geschaffen, was im Himmel ist und auf der Erde und im Sichtbaren und im Unsichtbaren, das muss man hineinnehmen. Ich bin bei der Vorbereitung dieser Predigt ein bisschen auch durch das Internet, wo ich Wikipedia aufgesucht habe. Wikipedia, das ist ein Lexikon, da kann man alle Fragen stellen und kriegt alle Antworten. Und wenn man zum Beispiel Schöpfung antippt, dann kommen da vielleicht ich würde mal sagen, 150.000 Antworten. Und dann kann man da aussuchen, welche man gebrauchen will. Er hat alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Wir hätten vielleicht erwartet, dass Paulus den Christen, den jungen Christen in Kolosse, die Schöpfung einfach erklärt hätte von 1. Mose 1 aus. Das wäre eine einfache jüdische Antwort gewesen. Aber es ist nicht so. Paulus setzt viel, viel, viel früher ein. In der unsichtbaren Welt. Viel früher. Er fängt nicht an in dem Jahr sowieso, gerechnet von den Juden aus und auch von den Christen. Er hat in der unsichtbaren Welt geschaffen. Ja, nun ist die Frage, was hat er geschaffen? Was hat er geschaffen in der unsichtbaren Welt? Ich fasse das, was nach meiner Auffassung biblisch richtig ist, von 1. Mose 2 bis Offenbarung, Kapitel 22, überall zusammen in einem Ausdruck. Er hat Engel geschaffen. Er hat Engel als die Wesen in der unsichtbaren Welt, in der Himmelswelt geschaffen. Sie werden im Neuen Testament zum Teil Diener genannt, Diener Gottes. Aber sie sind immer da. Also lange bevor der Kosmos geschaffen wurde, wurde in der unsichtbaren Welt schon viel geschaffen. Und dann habe ich eine leichte Frage für euch zum Nachdenken. Der Harjo sagt ja oft am Anfang eines Gottesdienstes zu Recht, ich habe etwas zum Nachdenken. Und ich habe jetzt etwas zum Nachdenken für euch. Wie viele Menschen gibt es heute auf der Erde? Ungefähr. 7 Milliarden, nicht? Ungefähr 7 Milliarden. Detlef, würdest du mal das Bild von dem Weltall, von dem Sternenbild da zeigen? Wir haben hier zu viel Licht. Könntest du etwas Licht runter machen? Also wir sehen gleich eine Galaxie. Das ist sie noch nicht. Kommt gleich. Hast du sie nicht? Hat sie nicht. Okay. Ich kann sie euch auch nicht zeigen. Ich habe sie hier. Eine Galaxie. Eine Galaxie ist so eine Art Milchstraße. Ein Sternenhaufen. Nee, ist nicht da. Du siehst Wunder. Ein Sternenhaufen, der vielleicht 1, 2 oder 3 Milliarden Sterne hat. Wir hier mit der Erde leben in einer solchen Galaxie. Und jetzt kommt der zweite Schritt dieser Frage, der ist natürlich wichtiger als das erste, 7 Milliarden Menschen. Hat Gott in der unsichtbaren Welt mehr oder weniger als 7 Milliarden? Habt ihr noch nie drüber nachgedacht? Macht doch nichts. In der unsichtbaren Welt, in dieser riesigen Himmelswelt, gibt es mit Sicherheit mehr als 7 Milliarden Engel. Die Engel kommen immer wieder vor als Heerscharen am letzten Sonntag, nicht? Bei den Hirten sind sie erschienen, die himmlischen Heerscharen, und haben Gottes Lob gesungen und eine Botschaft gebracht. Und wieder die Frage, wozu diese Engel? Und hier bin ich definitiv der Auffassung, dass diese Engel einen Auftrag hatten. Oder meinetwegen 10 Aufträge. Sie sind nicht geschaffen worden, um nur da zu sein. Als die Bevölkerung der himmlischen Welt. Gott hat den Engeln einen Auftrag gegeben. Und jetzt kannst du mal weitergehen mit der Folie, mit der Grundfolie. Nee, das ist sie noch nicht. Das ist schade. Wir haben heute zu viel Sonne. Ja, danke. Wir haben hier einen zweiten Schritt. Ich nenne sie hier zuerst einmal die Präkreatio des Kosmos. Präkreatio heißt die Vorbereitung der Schöpfung. Und der dritte Schritt, das kommt danach. Also die Engel hatten die Aufgabe, die Schöpfung, in der wir leben, vorzubereiten. Wieder eine Glaubensüberzeugung von mir, die mir sehr geholfen hat. Ich habe sie auch dem Werner Gitt geschrieben und auch einem anderen konservativen christlichen Naturwissenschaftler. Und der eine hat gesagt, das geht nicht. Und der andere hat gesagt, das ist neu interessant. Das finde ich gut. Also es gibt verschiedene Auffassungen darüber. Ist auch recht, wenn ihr sie habt. Und wenn ihr darüber nachher diskutiert miteinander. Also, Gott hat seinen Sohn beauftragt, diese Schöpfung zu machen und vorzubereiten. Ich sagte schon andeutungsweise, bei der Vorbereitung dieser Predigt, dieser etwas ungewöhnlichen Predigt, hat es mich fast erschlagen, zu lesen, was alles zu der Schöpfung heute gehört, und zwar von naturwissenschaftlicher Seite aus. Eine Galaxie mit 1 Milliarde Sterne. Wir wohnen auf einem kleinen Planeten und sind manchmal sehr unbescheiden. Aber wusstet ihr, dass es mehr als 50 Milliarden Galaxien gibt? Nicht Sterne. Mehr als 50 Milliarden sind bereits im Bereich der Fernrohre, der Teleskope, die nicht nur von der Erde, sondern auch vom Hubble ausgesendet werden. Und es werden Fotos gemacht und Berechnungen angestellt. Und nun wieder eine Zahl dazu von Werner Gitt, der nun wirklich konservativ ist. Er sagt, die bisher am weitesten gemessene Entfernung zu diesen fernen Galaxien beträgt 12,4 Milliarden Lichtjahre. 12,4 Milliarden Lichtjahre. Ihr alle wisst, dass in einer Sekunde das Licht 300.000 Kilometer geht. In einer Sekunde. Und die Entfernungen zu den Galaxien, die Entfernungen im Weltraum sind so gewaltig. Ich frage mich, wie lange hat die Schöpfung gedauert? Und jetzt sagt Paulus den vielleicht Suchenden, vielleicht nur routiniert in der griechischen Mythologie mitmachenden Christen in Kolosse, keine Sorge, es ist alles durch Christus und in Christus geschaffen und zu ihm für einen bestimmten Zweck. Das ist die Grundlektion. Das steht auch in Hebräer 1, Vers 2, ein Vers, der zum Teil heute hier gestanden hat. Und nun möchte ich, weil ich ja von meiner Ausbildung hier und von meiner Arbeit in den Kirchen in Deutschland und im Ausland, in Norwegen besonders, mehr Pädagoge war als Pastor, möchte ich euch noch ein pädagogisches Prinzip hier mit hineinnehmen in diese Predigt. Der bedeutendste Pädagoge Europas, nach meiner Meinung war das Johann Amos Comenius, ein Mann, der zu den tschechischen Brüdern gehörte, 17. Jahrhundert, und der von den Regierungen in England, Holland, Deutschland, Preußen und ich weiß nicht wo angefordert wurde, um das Schulwesen aufzubauen. Der hat eindrücklich gesagt, ein Kind lernt besser durch Bilder als durch Wörter. Und er hat zum ersten Mal im 17. Jahrhundert ein Bildlexikon gemacht. Das ist keine Erfindung von Duden oder von unserer Zeit. Das hat er damals gemacht. Er hat alle Themen in Bildern dargestellt, nummeriert und dann unten drunter in Lateinisch und in Deutsch die Ausdrücke, die dazu passten. Ich habe drei Bilder vorbereitet. Hast du die Blumen? Könnt ihr die sehen? Nee, nicht? Doch? Würde mich freuen. Also ich habe hier Blumen. Und das sind Blumen aus Ebermannstadt. Da ist ein Blumenkübel, sind mehrere Blumenkübel auf dem Marktplatz. Und das, was ich betonen möchte, das ist das Wunder des Sehens und das Wunder der Farben. Nach meiner Überzeugung mussten die Farben von den Engeln erfunden werden. Es gab keine Farben vorher. Es gab die unsichtbare Welt. Es gab keine Gestalten. Ich habe jetzt gelesen, es gibt, glaube ich, 10.000 Sorten von Blumen und x Untersorten. Aber wenn meine Frau, die ja eine Blumenliebhaberin ist seit einer Kindheit, hier sitzt sie hier vorne, Lilian, nicht? In Norwegen, die ersten Leberblümchen kamen unter den welken Blättern heraus. Dann kam das in die Zeitung. Ich habe das erste Leberblümchen gefunden, so kleine blaue Blümchen. Blumen. Wir haben hier immer wieder wunderschöne Sträuße von einigen unserer Gemeindemitglieder aufgebaut. Hier auf diesem Bild, das ihr seht, sind vielleicht 10 Farben, 12 Farben. Jede Farbe ist ein Wunder, dass wir sie haben und dass wir sie sehen können. Mein Vater war Prediger, aber er war auch ein Naturliebhaber. Und er hat mir, als ich etwa 10 Jahre alt war, in DIN A4 Blätter geschenkt, die man übereinander legen konnte, über das menschliche Auge. Und damals habe ich zum ersten Mal staunen gelernt über unser Auge. Was das ist. Hier in Heiligenstadt, in Bamberg, bin ich nun zweimal operiert worden an den Augen. Und was für ein Schatz unser Auge. Die meisten von euch können noch gut sehen. Wenigstens die Farben. Das hat Christus geschaffen mit seinen Engeln. Christus genügt, sagt der Ausleger des Kolosserbriefes, William Barclay. Christus genügt als Schöpfer. Ich möchte das so gerne euch unter die Haut einprägen, weil das euch sicherer macht in eurem Glauben. Dass nicht alles so lala ist und ein bisschen Naturwissenschaft und eine Verunsicherung von links und rechts durch eine Halbreligion. Nein, Christus genügt. Er ist der Schöpfer. Wie das mit Genesis 1, also 1. Mose 1 zusammenhängt, das kann man formulieren. Aber ich bin noch jetzt bei den Werken der Engel, die sie vorbereitet haben. Das nächste Bild bitte. Könnt ihr das sehen? Nein? Einige nicht, einige ja. Das ist ein Kind. Also ich weiß, dass das für einige von euch eine Zumutung ist, dass ich so ungewöhnlich die Naturwissenschaft und Zahlen mit hineinnehme in die Auslegung des Kolosserbriefes. Aber das ist es, was gemeint ist. Gott hat all dieses durch seinen Sohn vorbereitet. Ich habe neulich mal bei Tisch hier gefragt, wir sind ein Sechsertisch hier beim Essen, Und dann habe ich gefragt, ja, was wird nun aus dem Mittagessen? Wir werden gleich ja alle gut essen. Und was wird aus dem Mittagessen? Aus dem Mittagessen werden deine Haare, aus dem Mittagessen werden deine Fingernägel, aus dem Mittagessen erneuern sich die Zellen deines Auges, aus dem Mittagessen wird durch Verarbeitung unseres sehr komplizierten Körpers ein Zellenaufbau geschehen. Und dieser Zellenaufbau betrifft, jetzt muss ich noch mal eine Zahl nennen, aber es ist die letzte, die ich nenne. Habe ich heute Morgen noch nachgeguckt im Computer, ob das stimmt. Wir haben 16 Billionen Zellen. Das ist eine ziemliche Menge. Und er hat dann noch im Computer dann experimentiert, mit was man mit diesen Zellen machen kann. Alles dies komplizierte Schaffen ist ein Werk des Sohnes Gottes. Über die Länge der Schöpfung kann ich nichts Bestimmtes sagen, weil die Zeitmessungen in der unsichtbaren Welt vielleicht ganz andere sind als in unserer sichtbaren Welt. Aber ich kann nur für mich und für meinen Glauben und für meine Gotteserkenntnis und für mein Verhältnis zu Jesus Christus staunen, staunen, staunen. Wir haben in der letzten Zeit ein schönes Gedicht oft gebraucht von Jürgen Werth. Du bist du, nicht? Du bist du. Du bist du durch eine Schöpfung des Gottessohnes. Du bist in einer Geschichte. Du bist nicht solo auf die Welt gekommen, sondern du hast Eltern, Vorfahren und so weiter. Geschichte Gottes in deinem Leben. Haben wir noch eine Folie, Detlef? Nein, nicht? Dann zeig einfach, ja, das ist richtig hier. Also ich habe mich natürlich gefragt, wie das zusammenhängt mit 1. Mose. 1. Mose wird gesagt, und Gott sprach, und Paulus als Christ bringt hier eine Korrektur. Das geschieht im Neuen Testament öfter, dass vom Evangelium aus gedacht wird. Und darum die Schriften des Alten Testamentes eine christozentrische Ausrichtung bekommen. Das halte ich für richtig. Aber ich stelle mir das so vor, dass Gott, der Vater, eines Tages unsere Sprache, nicht? Wie können wir anders sprechen als unsere Sprache, eines Tages gesagt hat, lieber Sohn, du hast mein Wohlgefallen, aber nun ist es gut genug mit der Vorbereitung. Und dann hat er gesagt, Vorhang auf, in die Zeit, in den Raum hinein, jetzt laufen die Naturgesetze, die Schöpfungsgesetze weiter. Ich weiß nicht, du hattest die negative Linie gelassen, ja? Da war noch eine negative Linie drin, die einigen von uns Probleme macht. Nämlich, diese Welt ist ja nicht durchweg schön. Und ich hatte ein Buch gelesen von Billy Graham, Engel Gottes Geheimagenten. Und in diesem Buch schlägt Billy Graham vor, dass der Fall, der Sündenfall, der Abfall, die Revolte von einigen Engeln erst geschehen sein müsste kurz vor der Schöpfung, also zweiter Schritt, Gottes Odem, alles lebt. In diesem Bereich etwa meint er, seien Engel abgefallen. Ich glaube das nicht, ich glaube, dass das früher gewesen ist. Und ihr wisst alle, die ihr die Bibel kennt, dass der Satan im Paradies war. Dass der Satan bei Kain war. Dass der Kain dass der Satan am Ende der Welt brutal herrscht, wie es heute leider wieder sichtbar ist auf der Welt. Also es ist vieles nicht in Ordnung. Und darum, kannst du die Folie etwas höher schieben? Darum kommt der Punkt 4 hier noch rein, der auch in Kolosser 1 steht. Nämlich, es gibt einen Neuanfang. Einen Neuanfang, die Erlösung von allem Bösen. Und dann ist Christus der Herr über alles. Das glaube ich. Und wir haben das als Eheleute, als unseren Trauspruch mitbekommen, Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage. Mir ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erde, sagt Christus. Im Himmel und auf Erden. Habt Vertrauen. Und ich bitte, dass ihr, wenn ihr das könnt und wollt und behalten habt, Kolosser 1, diese 5 Verse, dieses wunderbare Glaubensbekenntnis noch einmal lest und mit allen Fragen hineingeht. Das Buch, das diese Predigt mit ausgelöst hat, ist von William Barclay und es heißt Christus genügt. Christus genügt in allem. Amen.